Ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages darf die Bundesregierung keinen einzigen Euro ausgeben. Der Bundestag berät und verabschiedet deshalb jährlich einen Haushaltsplan. Darin ist unter anderem geregelt, welches Ministerium wie viel Geld im kommenden Jahr zur Verfügung hat. Der Haushaltsausschuss des Bundestages prüft dabei, federführend dann die Einzelheiten. Beim Haushalt für dieses Jahr war aber alles anders als sonst, denn der Bundestag hat ihn nicht wie sonst üblich im Vorjahr, sondern erst im September 2025 verabschiedet. Warum das dennoch nicht zu einem Stillstand in Deutschland geführt hat, unter anderem darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße die amtierende Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Lisa Paus, ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wie sieht's aus in Deutschland? Wie stehen wir finanziell da?
Sie wissen, wir haben noch mal eine Grundgesetzänderung beschlossen. Es ist schon so, der Haushalt, der jetzt für 25 beschlossen worden ist, das ist der größte Bundeshaushalt, den Deutschland je gehabt hat. Mhm. Und in 26 wird es ähnlich aussehen. Mit der Grundgesetzänderung ist ja mehr Geld jetzt möglich auszugeben, sowohl für unsere Verteidigungsfähigkeit als eben auch mit einem zusätzlichen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität.
Sie haben so schön gesagt, es ist möglich, mehr Geld auszugeben. Ist auch mehr Geld da?
Deutschland wird jetzt mehr Schulden tatsächlich aufnehmen. Sie wissen, der Bundeshaushalt soll ja normalerweise damit funktionieren, dass eben die Steuereinnahmen der Bürgerinnen und Bürger dann auch ermöglichen, dass eben für unser Gemeinwohl, für unsere Infrastruktur, für unser Zusammenleben, für den Wirtschaftsstandort Deutschland dann auch die Bedingungen gut sind. Steuereinnahmen, das kann man dann ausgeben. Und ja, es werden aber eben auch Schulden aufgenommen. Und ja, mit der Grundgesetzänderung wird diese Bundesregierung tatsächlich die sein, die die größten Schulden aufnehmen wird, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gesehen haben.
Trotzdem heißt es immer wieder, Deutschland ist ein reiches Land. Jetzt das Wort Reichtum an sich impliziert ja irgendwie, dass man ein saftiges Plus auf dem Konto hat. Jetzt hat Deutschland aber auch schon 2,5 Billionen Euro Schulden. Wie passt das zusammen mit dem Reichtum?
Dass Deutschland eben gleichzeitig auf der anderen Seite eine Wirtschaftskraft hat von eben 4,3 Billionen. So, also die Zahl, die Sie gerade genannt haben, ne, der steht eben tatsächlich gegenüber, dass wir damit finanziert wird, wir insgesamt eine Wirtschaftskraft haben, die deutlich höher ist. Und deswegen ist das Entscheidende, das weiß ja auch jeder, ne, viele haben einen Kredit zum Beispiel für ein Haus oder Ähnliches. Das ist gut, wenn man den hat, weil man gleichzeitig damit ja dann auch Vermögen aufbaut, beispielsweise eine Immobilie erwirbt. Mhm. Und in Deutschland ist es eben fürs ganze Land ähnlich. Dem steht Vermögen gegenüber, dem steht vor allen Dingen gegenüber eine Bevölkerung und eine Wirtschaftskraft, die deutlich höher liegt. Und deswegen wird auch bei den Schulden nicht gerechnet in nominal, also wie viele Billionen oder ne, so und so 40 Milliarden sind das eigentlich, sondern alle Ökonomen rechnen das immer im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, also zum Bruttoinlandsprodukt. Und da ist es eben so, dass Deutschland im internationalen Vergleich sehr, sehr gut dasteht. Aktuell haben wir noch eine Schuldenquote von etwas über 60% gegenüber der jährlichen Wirtschaftsleistung. Also ein Jahr, wir könnten sozusagen alle unsere Schulden abbezahlen. Dafür müssten wir nicht mal ein Jahr das Geld nehmen, was wir haben, sondern es würde sogar 60% reichen, um das alles zurückzuzahlen.
Ich knüpfe gleich nochmal an beim Stichwort Schulden. Bürger und Unternehmen leihen sich ja in der Regel Geld bei der nächsten Bank, wenn man ein Haus, ein Auto oder sonst irgendetwas finanzieren möchte. Der Staat erzielt die meisten Einnahmen ja aus Steuern. Wenn die nicht reichen, wo leiht sich der Staat das Geld? Geht er auch zur nächsten Bank? Oder fragt er andere Staaten? Fragt er die Franzosen, die Amerikaner? Wie läuft das?
Der geht auch zur nächsten Bank, aber es ist so, schon seit vielen, vielen Jahren gibt es extra eine GmbH dafür. Das ist die Bundesfinanzagentur. Die sitzt schon direkt in Frankfurt, weil ne, Frankfurt ist ja der Börsenplatz für Deutschland. Und der Bund nimmt keinen Kredit auf, sondern er gibt Schuldtitel aus, sogenannte Bundesanleihen. Ne? Mhm. Die sind auch sehr bekannt, weil die eine gute Bonität haben. Die sind auch sehr beliebt und die sind auch im Rating top, weil sie sicher sind und dann auch entsprechend okay verzinst sind. Mhm. So macht der Bund das. Also es gibt die Bundesfinanzagentur, die sitzt in Frankfurt. Jetzt hat der Bund gesagt, wir brauchen zusätzlich Geld und dann gibt er eben Bundesanleihen aus und dann bietet er sie an den Banken, den Versicherungen oder auch institutionellen Anlegern.
Jetzt ist Ende vergangenen Jahres die Ampelregierung zerbrochen. Damit lag dann auch die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2025 auf Eis. Der Bundestag hat erst im September jetzt den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen, also etwa 9 Monate nach Jahresbeginn. In anderen Ländern kennen wir das. Wenn es keinen Haushalt gibt, dann herrscht Stillstand. In den USA zum Beispiel ein Shutdown. Da müssen dann die Bundesbeamten nach Hause gehen, bekommen kein Geld mehr. Bis zu so einfachen Dingen, die Müllabfuhr kommt nicht mehr, weil eben einfach kein Geld ausgegeben werden darf. Wie ist das in Deutschland? Wie konnten Regierung und Bundesbehörden dennoch Geld ausgeben, obwohl ja eigentlich der notwendige Beschluss des Bundestages dafür gefehlt hat?
In unserer Verfassung ist, wenn es eben keinen geltenden Haushalt gibt, eine andere Regelung vorgesehen. Das finden Sie in Artikel 111 unserer Verfassung. Und danach gibt es dann eben die vorläufige Haushaltsführung. Und die sieht eben vor, dass die Bundesregierung nicht einfach irgendwelches Geld ausgeben darf, aber alles, wofür sie gesetzlich verpflichtet ist. Mhm. Und auch alles, wofür schon Festlegungen waren, also sogenannte Verpflichtungsermächtigungen. Und die laufende Bezahlung von Personal, also von Beamtinnen und Beamten, das wird alles ganz normal fortgeführt. Und inzwischen, oder es hat sich auch etabliert, dass klar ist, dass man die Hälfte sozusagen des Haushaltes, also für die Hälfte des Jahres, dass man das auch tatsächlich ausgeben kann. Deswegen war es okay, wie das jetzt gelaufen ist. Aber es war jetzt auch wichtig, dass wir im September jetzt endlich diesen Haushalt beschließen, weil die Bundesregierung nur die Möglichkeit hatte, quasi die Hälfte des Jahresetats zu benutzen. Mhm. Und im September ist
ja bekanntermaßen... Ja, ist man schon ein bisschen weiter
so
im Jahr.
Ist es,
ne?
Genau.
Also es ist etwas eng geworden und hat zeitlich gedrängt, dass man das dann unter Dach und Fach bringt.
Definitiv. Und viele Träger, die eben keine Verpflichtungsermächtigung hatten, viele Träger, die für die Bundesregierung wichtige Leistungen bringen, aber wo eben keine gesetzliche, harte gesetzliche Leistung dahinter steht, die haben natürlich sehnsüchtig auf die Verabschiedung des Haushalts gewartet.
Schauen wir ein bisschen auf die Zahlen. 500 Milliarden Euro darf der Staat dieses Jahr ausgeben. Das sind rund 80 Milliarden Euro mehr, als der Staat einnimmt an Steuern und sonstigen kleineren Beträgen. Deshalb werden wieder Schulden gemacht, und zwar auch mehr als rein rechnerisch notwendig sind. Die Schulden liegen bei rund 140 Milliarden Euro. Ein Teil davon kommt aus dem von Ihnen angesprochenen Sondervermögen, auch schon für Verteidigung und Infrastruktur. Das sind aber wiederum ja auch Schulden. Und deswegen sind diese Sondertöpfe, diese Sondervermögen auch sehr umstritten. Wie haben Sie das im Ausschuss behandelt jetzt beim Haushalt 25 und den nachfolgenden, die auch noch kommen?
Ganz normal. Also wir haben ja die Grundgesetzänderungen beschlossen und dann war eben jetzt gerade bei dem Sondervermögen wichtig, dafür gibt es ein extra Gesetz. Mit Sondervermögen braucht eine gesetzliche Grundlage, wo dann festgelegt wird, wofür dieses Sondervermögen ausgegeben wird. Und da haben wir schon sehr, sehr intensiv gerungen im Ausschuss. Es hat auch eine Anhörung gegeben. Zu Gesetzen gibt es normalerweise eine Anhörung. Mhm. Und da hatten wir eben auch verschiedenste Expertinnen und Experten zu Gast, die ihre Meinung geäußert haben, ihre Expertise uns gegeben haben zu der konkreten Ausgestaltung des Sondervermögens. Und da hat es doch auch sehr viel Kritik gegeben, ehrlich gesagt. Das war schon ein sehr, sehr umstrittenes Gesetz in der konkreten Ausgestaltung. Und das hat auch die Parlamentsberatung in der letzten Woche und auch dieser Woche besonders geprägt, dass die Regierung sagt, wir machen das jetzt hier richtig, so wie wir es beschlossen haben. Und die Opposition sagt, dass so wie das Sondervermögen jetzt geplant ist auszugeben, dass da viele Chancen für die Zukunft aber auch mit verspielt werden.
Größter Posten im Haushalt, der Bereich Arbeit und Soziales, das auch schon seit vielen Jahren. Diesmal sind es 190 Milliarden von diesen 500 Milliarden, also das sind schon fast 40% der Ausgaben, die nur in Arbeit und Soziales gehen. Wofür konkret? Wofür wird das Geld benötigt? Und warum ist es so viel?
Das ist schon lange so. Und das ist übrigens im nächsten Jahr auch dieselbe Summe. Das sind, oder nicht dieselbe Summe, aber der gleiche Prozentsatz. Mhm. Es ist so, seit vielen, vielen Jahren, der Etat von Arbeit und Soziales macht roundabout 38-40% des Gesamthaushaltes aus. Und ein großer Teil davon ist die Rente. Und ein weiterer Teil sind eben tatsächlich auch weitere Zuschüsse zur Sozialversicherung und natürlich auch das Bürgergeld, worüber in den letzten Monaten so intensiv gesprochen wird. Auch das wird daraus bezahlt. Aber auch andere Grundsicherungsleistungen finden sich in diesem Etat wieder. Mhm.
Rente, 120 Milliarden allein von diesen 190 Milliarden gehen da rein. Die Menschen, die Gesellschaft wird immer älter. Werden die Ausgaben dafür dann auch steigen, zwangsläufig in den nächsten Jahren?
Ich bin gespannt. Diese Bundesregierung hat ja gesagt, sie macht. Sie hat ja insbesondere gemacht, dass sie Kommissionen einsetzt. Zur Rente gibt es, wie Sie wissen, eben jetzt auch eine Kommission. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine Quadratur des Kreises, dass man einerseits natürlich sagt, die Rentnerinnen und Rentner müssen auch ein gutes Auskommen im Alter haben. Mhm. Das Angst vor Altersarmut oder tatsächlich in Altersarmut leben zu müssen, das ist ja furchtbar. Gleichzeitig sollen aber die Beitragssätze für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber nicht steigen. Und es soll aber auch nicht mehr Geld aus dem Bundeshaushalt brauchen. Also von daher bin ich gespannt, wie die Regierung diese Quadratur des Kreises schaffen will.
Und das wird dann auch bei Ihnen im Haushaltsausschuss am Ende auch wieder entsprechend landen und weiter behandelt werden. Jetzt haben viele Menschen im Land den Eindruck, dass Jahr für Jahr immer wieder neue Schulden gemacht werden, was ja auch de facto so ist. Wann ist der Punkt erreicht, an dem das nicht mehr funktioniert? Also Privatpersonen, Unternehmen können überschuldet sein irgendwann. Wann ist der Staat überschuldet?
Der Staat ist erstmal nicht überschuldet und in Deutschland muss sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe eben nur versucht noch mal zu sagen, wir sind noch derzeit bei knapp etwas über 60%. Also wir sind das Land, was die Maastricht-Kriterien einhält. Mhm. Ja. Und wir nehmen aber jetzt zusätzliche Schulden auf, wegen der besonderen Situation, der besonderen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ne? Wir sind nicht wirklich verteidigungsfähig. Auch unsere Infrastruktur hat sehr, sehr stark gelitten in den vergangenen Jahrzehnten. Da ist ein riesen Investitionsstau, den wir aufholen müssen, den wir auch brauchen für die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. So, von daher 60%, das ist wirklich an der unteren Grenze sozusagen, was Ökonomen so sagen.
Was wäre die Obergrenze?
Es gab mal einen Ökonomen, der gesagt hat 90%. Also wenn es über 90% geht, dann wird es schwierig. Andere Ökonomen haben inzwischen festgestellt, es ist nicht wirklich belastbar, aber es stimmt. Ne? Wenn man über 90, 100 und so weiter geht, dann ist irgendwann sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber die USA beispielsweise haben derzeit eine Schuldenquote von über 120%. Und wenn Sie beispielsweise mal nach Japan schauen, dann sind die bei über 200%. Und Japan ist trotzdem noch eine funktionierende Volkswirtschaft. Also es gibt nicht wirklich eine harte Grenze, aber natürlich werden die Zinskosten höher, weil man muss ja jemanden finden, der bereit ist, einem einen Kredit zu geben. Mhm. Und da gibt man natürlich sehr, sehr viel auch Macht de facto in die Hände von Finanziers, von Gläubigern, vom Kapitalmarkt. Und das sollte sich ein Staat sehr, sehr gut überlegen, ob das sinnvoll ist.
Der Haushalt für 2025 ist unter Dach und Fach. Jetzt in der zweiten Haushaltswoche im September folgten jetzt gleich im Anschluss direkt die Beratungen zum Haushaltsplan 2026. Der soll diesmal rechtzeitig fertig sein. Ist das zu schaffen aus Ihrer Sicht?
Das schaffen wir. Wir haben auch einen klaren Terminplan. Mitte November soll dann auch die Bereinigungssitzung sein. Und darauf, glaube ich, können sich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verlassen. Mhm. Wir werden unsere Arbeit leisten. Mhm.
Die Einzelheiten der Gesetzesvorlage zum Haushalt 2026 werden dann eben in den Fachausschüssen unter Federführung des Haushaltsausschusses geprüft. Was heißt das konkret genau? Also wie ist da der Fahrplan? Wie läuft das ab?
Also die Verabschiedung des Haushaltes ist ja das wichtigste Recht sozusagen des Parlaments. Das haben sich Bürgerinnen und Bürger in früheren Jahrhunderten erschritten. Das heißt ja auch das Königsrecht des Parlaments. Und dieses Königsrecht, das übt eben der Haushaltsausschuss de facto aus. So, also die Bundesregierung macht einen Vorschlag für einen Haushaltsentwurf. Und dann ist es so, dass im Haushaltsausschuss dann tatsächlich konkret gesagt wird, ne, das finden wir okay, aber da würden wir gerne noch mal was ändern. Geld hin und her schieben und noch mal andere Schwerpunkte setzen, das macht der Haushaltsausschuss. Aber er möchte natürlich die ganze Expertise des Hauses mit berücksichtigen. Und deswegen ist es selbstverständlich so, dass auch die Fachausschüsse, beispielsweise der Gesundheitsausschuss oder der Arbeit- und Sozialausschuss oder der Verkehrsausschuss, auch ihre Expertise, ihre Vorschläge mit einbringen können, wo sie sagen, der Vorschlag der Bundesregierung, den finden wir an den und den Stellen noch nicht so gut, das sollten wir ändern. Das nehmen wir dann mit auf. Mhm. Aber federführend ist eben der Haushaltsausschuss. Das heißt, wir beraten intensiv und wir beschließen dann eben auch am Ende die Beschlussempfehlung, die dann ins gesamte Plenum geht und normalerweise dann auch so angenommen wird.
520 Milliarden stehen für 2026 im Haushalt, ist ein bisschen mehr als die 500, die es jetzt 2025 sind. Neue Schulden auch mehr bei 170 Milliarden, auch wieder zum Teil aus den Sondervermögen finanziert. Die Bundesregierung will die Vorhaben dieser Wahlperiode alle Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stellen.
Das steht im Koalitionsvertrag.
Ja, was heißt das?
Dass die Koalition, also dass Union und SPD festgestellt haben, das, was wir zusammen aufgeschrieben haben, was wir machen wollen in dieser Legislaturperiode, wenn wir ehrlich sind, wissen wir noch nicht wirklich, wie wir das bezahlen wollen. Mhm. Sie haben eben nicht gleichzeitig daneben gelegt, ne, das kostet so und so viel und Das machen wir dann so. Deswegen haben Sie jetzt ja auch so viele Kommissionen eingerichtet. Die Wahrheit ist ja, dass tatsächlich der Finanzminister jetzt einräumen musste, dass schon im Jahr 2027 wieder ein großes Loch klafft, wo er noch nicht weiß, wie er das schließen soll. 30 Milliarden Euro fehlen ihm derzeit für eine ordentliche Haushaltsaufstellung in 2027. Ja, das heißt das, dass Sie da noch nicht so richtig zusammenkommen. Und deswegen haben Sie die ganzen Kommissionen eingerichtet. Wir sind gespannt, mit welchen Ergebnissen Sie dann kommen werden.
Sie haben gerade eben schon die Bereinigungssitzung angesprochen, die ganz zum Schluss der Haushaltsberatungen stattfindet. Was ist das genau? Was passiert da?
Wir haben jetzt in dieser Woche den Haushalt 26 erstmal im großen Plenum diskutiert. Parallel dazu ist es schon so, dass Mitglieder des Haushaltsausschusses in Ministerien gesessen haben, um mit den Ministerien konkret über deren Einzelpläne zu sprechen. Also das, was sie meinen, was sie für das nächste Jahr brauchen. Also die Beratungen sind schon im vollen Gange im Haushaltsausschuss. Und da wird es jetzt viele, viele Sitzungen geben, jetzt im Oktober und dann im November. Und am Ende wird eben geschaut, was wollen wir ändern? Und da werden eben diese verschiedenen Änderungsvorschläge sozusagen nebeneinander gelegt und dann eben das ordentlich bereinigt, dass wir eben zu einem echten Beschluss kommen, mit welchem Haushalt tatsächlich im Jahr 2026 die Bürgerinnen und Bürger rechnen können.
Um diese Bereinigungssitzung abschließend vielleicht noch, ranken sich ja viele Mythen. Das heißt, da muss dann jeder Minister kommen, nochmal einzeln vorsprechen und dann wird dann muss mehr oder weniger jede Milliarde nochmal extra rechtfertigen. Da wird dann hin und her geschoben.
Das ist genau so, ja.
Es gibt auch den Mythos, dass sie irgendwie was mitbringen müssen, so ein bisschen Geld in die Kaffeekasse spenden. Ist da was dran oder sind das nur Gerüchte?
Nein, das ist schon alles so. Ich habe ja nochmal gesagt, dass der Haushalt, ne, das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber, nicht die Bundesregierung. Und deswegen beraten wir intensiv mit den Ministern. Und es ist eben schon so, dass die Minister wissen, wenn sie nicht ordentlich argumentieren können, wenn sie nicht ordentlich Rede und Antwort stehen können, wenn sie beispielsweise auch zu spät kommen, dass das der Haushaltsausschuss nicht gutiert und dass es dafür dann beispielsweise auch Geldabzüge im Etat geben wird.
Noch ein Punkt, es soll sogar das Gerücht geben, dass man sich dann hinterher bei einem Abgeordneten der CDU an der Zapfanlage trifft, weil er die im Büro hat. Stimmt das?
Es stimmt, dass es einen Kollegen gibt, der diese Tradition pflegt. Und,
warum solche Traditionen?
Ich finde, Traditionen sind immer wichtig und wir sind ja auch alle Menschen und es ist schon auch wichtig, diese ganzen vielen Stunden, die man da zusammensitzt und zusammen berät und natürlich auch oft dann auch miteinander ringt und streitet, ne, unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, ist es trotzdem wichtig, dass das Ganze insgesamt in einer Atmosphäre stattfindet, die freundlich ist, dass es eben doch auf Sachargument ankommt und nicht um persönliche Animositäten. Ja, und da ist natürlich das Gesellige auch immer eine gute Möglichkeit, sich näher kennenzulernen und festzustellen, dass der andere vielleicht in einer anderen Partei ist, aber trotzdem kein Idiot.
Sagt Lisa Paus, die Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Und das war im Interview. Dankeschön auch für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.